90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim zweiten Rallycast und nach dem ersten Spiel gleich das erfolgreiche Resümee mit mir, Georg Sander, und unserem Taktik-Fuchs, Momal Kondi.
Grüß Gott.
Entschuldigung, ich bin etwas heiser, denn ich musste mich gestern dreimal sehr freuen über dieses Spiel. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Auch nach 20, 30 Minuten habe ich mir gedacht, so, ich verstehe, wo wir hingehen, aber das könnte wehtun. Wie ist es dir gegangen, Momo?
Also, ich habe versucht, das Spiel so neutral und nüchtern zu betrachten wie möglich. Also, wir haben 4 Trainingseinheiten nach einer langen Saison gehabt, ja. Ralf Rangnick kommt auch direkt aus Manchester United rüber noch zum ÖFB-Team. Man musste wirklich alles sehr mit Vorsicht genießen. Und man hat natürlich gemerkt, dass sie einen Plan haben. Man hat aber auch in jeder Pressekonferenz, in jedem Interview mit den Spielern gesehen, dass die Spieler per se das Ganze schon wirklich feiern, also wirklich, wirklich toll finden, was da geplant ist. Aber ich habe es dann eben verwunderlich gefunden, dass die Leute schon die erste halbe Stunde abgefeiert haben auf Social Media, und die erste halbe Stunde war ja richtig schlecht eigentlich. Also aus sage ich mal strategisch-taktischer Sicht war es ja richtig schlecht. Das hat ja auch Ralf Rangnick dann im Interview nach dem Spiel nochmal betont.
Ja, das sehe ich auch so. Also man hat gesehen, wie gesagt, ich bleibe dabei, man hat gesehen, wo man hin will, und man hat einen deutlichen Unterschied gesehen, aber ich mag jetzt den Gegner nicht überstark reden, aber es ist Kroatien, und Kroatien ist natürlich auch eine Mannschaft, die mit diesem Pressing-Stil theoretisch auch umgehen kann, weil sie ja sehr ballsicher sind, ballverliebt sind. Das ist ja, und dazu noch robust, und robuste Ballsicherheit ist ein sehr gutes Mittel gegen Pressing im Endeffekt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich denke auch, deshalb haben sie Österreich so auseinandergenommen, weil sie gesehen haben, wir sind auf den Flanken eben nur einfach besetzt, und das ist ja alles nicht so gut gelaufen, ne?
Ja, also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, als neutraler ÖFB-Fan oder als neutraler Beobachter auch. Ralf Rangnick sieht im Kader viele gute Innenverteidiger, das stimmt ja auch. Wir haben auch gestern Lienhardt, Hinteregger, Alaba, Posch nicht dabei gehabt und hatten trotzdem eine ziemlich starke Dreierverteidigung. Ralf Rangnick sieht auch viele, viele gute zentrale Mittelfeldspieler. Da hast du Sabitzer, Schlager, Leimer, aber da gibt es auch noch einen Grilic, da gibt es noch Baumgartner, da gibt es viele, viele gute Spieler für das zentrale Mittelfeld. Deswegen hat sich Ralf Rangnick gedacht, in welcher Formation kann ich alle diese Spieler unterbringen? Ja, in einem 5-3-2 hast du 3 Innenverteidiger und 3 zentrale Mittelfeldspieler. Das heißt, die Grundidee war vielleicht das. Ja. Eventuell könnte man dem Trainerteam vorwerfen, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig auf den Gegner geschaut hat bei der Selektion der besten Spieler. Aber das mal außen vor gelassen, hat man dann eben mit der Dreikette gespielt und mit 3 Mittelfeldspielern. Da ist es aber sehr, sehr schwer, am Flügel immer ins hohe Pressing zu kommen. Im tieferen Block ist es okay, wenn man tiefer steht, können die 2 Zentralmittelfeldspieler, die jeweils außen stehen, dazukommen.
Einwand.
Bitte?
Hohes Pressing im tiefen Block, denk mal über diesen Satz nach.
Ja, wenn man presst im tiefen Block.
Ja.
Okay. Also wenn man presst, aus dem tiefen Block heraus geht es, weil dann können die seitlichen Spieler der 3 zentralen Mittelfeldspieler dazukommen auf den Flügel. Wenn man aber hochpresst, dann ist dieser Weg für eben die seitlichen Mittelfeldspieler, das waren dann eben Leimer und ich glaube auf der anderen Seite war es öfter...
Leiner.
Nein, ich meine es von den 3 zentralen Mittelfeldspielern, wer war der zentralste? In der Anfangsphase habe ich nicht mehr genau im Kopf. Also ich glaube, entweder Schlager war der Sechser, zentrale Sechser, und die anderen 2 waren die Achter, also links und rechts vom Sechser. Nachdem wir schnell umgestellt haben, ist das jetzt nicht mehr im Kopf. Und die Achter können im hohen Pressing nicht so leicht rauspressen auf den Flügel. Sprich, wenn der Ball auf den Flügel kommt, bis der zentrale Mittelfeldspieler dir hilft, bist du erstmal auf dich alleine gestellt als Flügelverteidiger. Ja, am Flügel hatten wir eben links Leimann und rechts Leiner. Und deswegen, so wie du es gesagt hast, waren die Österreicher immer einfach besetzt. Die Kroaten hatten aber die Möglichkeit, mit 2 Spielern, also dem Außenspieler und Ralf Rangnick hat es den Dribbler genannt, das fand ich eigentlich eine ganz coole Bezeichnung, weil es ein Offensivspieler ist, der halt am Flügel dribbeln möchte, Brekalo zum Beispiel und Maier. Da haben sie den 2-gegen-1 gehabt. Und deswegen kamen wir eigentlich ins Pressing, ja gut, die Anlaufmechanismen haben funktioniert, aber dort, wo man den Ball erobern müsste, hat man eben nicht Überzahl gehabt. sondern im Idealfall Gleichzahl oder teilweise Unterzahl. Und deswegen könnte man jetzt sagen, ja gut, hättet ihr euch besser vorbereitet, hättet ihr gewusst, dass die Kroaten so spielen werden. Aber ich verstehe natürlich den Ansatz, auch die besten Spieler in die Startelf zu pressen, Stichwort Pressing. Und was mir aber eben super gefällt, damit ich jetzt diesen Bogen schlage, ein Anfangsplan kann mal schlecht sein. Der Plan, mit dem man in das Spiel geht, kann auch inadäquat sein. Das hatten wir unter Frankfurter ja auch. Aber was wir hier zum ersten Mal hatten, ist einfach eine schnelle Umstellung vom Trainerteam nach einer halben Stunde. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage, unter Franco Foda hätten wir uns sowas von in die Halbzeit geschleppt mit dem Scheiß, hätten zur Halbzeit vielleicht schon nicht gewechselt. Und in der 60. Minute wären schon die ersten Wechsel gekommen, aber eher positionsgetreu.
Stefan Sanker statt Xaver Schlager.
Wir hätten uns durchgequält durch diese strategischen inadäquaten Momente. Und da finde ich es einfach so erfrischend, dass wir jetzt einfach ein Trainerteam haben, welches reagiert, wenn er etwas am Spielfeld sieht. Und noch einmal, das habe ich eh auch extrem viel Feedback bekommen, wie viele Jahre haben wir verschwendet mit einem Trainer, der einfach nicht auf dem im modernen Fußball die Konzepte begreift.
Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen ordnen. Also du schaust wahrscheinlich nicht so viele Red Bull Salzburg-Spiele. Mich hat es erinnert an fast jedes Red Bull Salzburg-Spiel, wenn sie einen alternativen A-Plan haben, kommen sie meistens wieder in dieses 4-2-2-2 zurück. Das machen sie bei Red Bull einfach sehr gerne. Und es macht ja auch Sinn. Ja? Also du hast den Vorteil, den wir haben, sei es Wöber, sei es Alaba, sei es Hinteregger, das sind Leute, die kannst du dann schon, da kannst du schon ganz gut zwischen 3- und 4er-Kette switchen, wenn du da so quasi etwas Asymmetrisches hast mit Leiner, einem rechten Außenbracker und keinem richtigen Linksverteidiger. Aber dieses 4-2-2-2, ich meine, das hat er gut erkannt, das hat super funktioniert. Das Pressing hat dann auch funktioniert, solange es sinnvoll war, weil jetzt muss man trotzdem eine Sache sagen, ich meine, dieses Arnautovic-Tor war natürlich genial von Weimann und Unisivo aufgemacht, weil die einfach ihm den Raum geöffnet haben, aber wenn man sich trotzdem anschaut, wir haben jetzt gesagt, Foda hätte sich in die Pause geschleppt und ich spiele jetzt den Advocatus Diaboli, zu dem Zeitpunkt, wo Foda Stefan Ilsanker zum Aufwärmen geschickt hätte in der 60. Minute, haben wir schon 3 Tore geschossen gehabt und man muss halt ganz ehrlich sagen, ja, die sind durch Pressing gekommen, aber ich meine, ein Tor fällt immer zu einem guten Zeitpunkt, aber 41., 54., 57., 58., das sind natürlich Traum, da scheißt dann jeder Gegner drauf. Ja? Da gehst du mit einem...
Aber Georg, darum geht's nicht. Es geht darum, dass der generelle Spielfluss gegen dich läuft, wenn du an bestimmten kritischen Momenten immer zu spät kommst.
Ja, ja.
Und wenn du zum Beispiel am Flügel immer in Unterzahl 1 gegen 2 spielst oder im Idealfall, wenn einer spät dazu kommt, 2 gegen 2, dann ist diese ganze hohe Kette wieder gefährlich, weil du hast am Anfang des Spiels mir geschrieben auf WhatsApp, dass es Vogelwild ist, ja? Ja. Natürlich, weil du stehst hoch, um am Flügel den Ball zu erobern, der Gegner kann sich aber durch diese doppelte Besetzung am Flügel dort freispielen und nutzt deine hohe Linie aus. Deswegen wird aus deinem Vorteil ein Nachteil, weil du stehst hoch, um dahin zu kommen, aber jetzt stehst du hoch und der Gegner ist durch. Das heißt, diesen Spielfluss würde man eben verlieren, wenn man da das durchzieht und immer zu spät kommt an manchen Momenten. Und das hat man unter Franco Foda sehr oft, egal ob er jetzt höheres Pressing hat spielen lassen, was er auch hat oft spielen lassen, oder eher diese zurückhaltende Methode. Wir mussten halt einfach viel zu viele Phasen erdulden im Spiel, wo wir leiden mussten. Und da hat Rangnick einfach nach einer halben Stunde gesagt, nee, wir wollen den Spieß umdrehen. Nein, wir wollen möglichst diese Situationen, wo wir immer im Nachteil sind, neutralisieren. Und dann geht es nicht darum, dass der Spielfluss besser ist. Dass dann daraus Chancen resultieren können, aus dem Pressing oder nicht, ist egal. Es geht einfach nur darum, dass das Spiel wieder auf Augenhöhe stattfindet, dass du nicht die ganze Zeit mental im Stress bist, dass du zu spät kommst. Und das ist dann wieder das, was Rangnick vor der Pressekonferenz gesagt hat, dass man eben dominieren möchte. Und dominieren heißt nicht, du musst den Ball haben. Dominieren kann auch heißen, dass wenn der Gegner den Ball hat, du immer vor ihm da bist, wenn es kritisch wird. Und von mir aus spielt dann der Kroate wieder hintenrum 5-mal, aber du dominierst den Platz, den Raum. Und das ist etwas, was einfach schon extrem unterschätzt wird. Du musst jetzt nicht bei einer Umstellung, musst jetzt nicht unmittelbar ein Tor rausspringen oder unmittelbar eine riesen Torchance daraus resultieren. Aber es geht darum, dass dieser Spielfluss vom Gegner gestoppt wird.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Wenn du den Spielfluss stoppen kannst, hast du schon den ersten Schritt Richtung ausgeglichenes Spiel oder Richtung, wir übernehmen die Überhand. Und daraus resultieren dann eventuell Chancen oder auch nicht.
Was mich dann am Ende auch sehr überrascht hat, waren zwei Dinge. Ich habe heute ein bisschen kurz die internationalen Pressestimmen, zumindest in Deutschland, mir angeschaut, die natürlich sehr spitz sind auf den Rangnick, die analysieren. Also die deutsche Presseagentur hat in ihrer Kurzmeldung zum Beispiel geschrieben, Österreich dominierte Kroatien komplett. Das ist natürlich Humbug, also die erste halbe Stunde war Mist. Ja. Wechseln wir ein bisschen dorthin, was wir da jetzt wegnehmen können. Ja, also ich glaube, jeder hat gesehen, wir haben einen Trainer, der reagieren kann. Wir haben Spieler, die dieses Spiel durchziehen können. Ich bleibe auf dem Punkt sitzen. Ja, alles erzwungen, aber wenn du nach 60 Minuten 3-0 führst, mit einem Bürtel vor der Pause und einem Doppelschlag nach der Pause, da denkt sich jeder Gegner, okay, da pfeife ich drauf. Ja. Was kann man davon mitnehmen? Es war der erste Bewerbsspielsieg gegen Frankreich, gegen einen besseren Gegner seit Frankreich 2008, 3-1. Der Herr Georg Sander, etwas jünger und mit mehr Haar, war im Stadion. War sehr schön. War übrigens das zweite Spiel von Karel Brückner, der zuerst 2-2 gegen Italien gespielt hat. Und das nächste Spiel war dann ein 0-2 gegen Litauen. Das heißt, man muss ja immer aufpassen, wenn man so anfängt. Welche
Darf ich nur ganz kurz einwenden? Spiel gegen Frankreich, Aufhauser Masterclass. Unfassbar gutes Spiel von René Aufhauser. Ja. Und Litauen-Spiel, die legendäre YouTube-Compilation von Stefan Meyerhofer, wie er keinen einzigen Kopfball erwischt. Und vorm Spiel sagt, ich bin kaufmannstark. Das sind die Glanzmomente von Karel Brückners Ära, finde ich. Aber das ist eigentlich absolut richtig, was du sagst. Ja, man darf jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Mich hat es wirklich geärgert, dass im ORF die beteiligten Leute so gemacht haben, als wären wir San Marino und wir hätten unser erstes Spiel in 20 Jahren gewonnen. Das war wirklich, ich meine, okay, wir haben das erste Spiel seit 14 Jahren gewonnen gegen einen stärkeren Gegner im Bewerbsspiel, aber trotzdem hat sich gestern nicht wirklich wie ein Bewerbsspiel angefühlt. Ich glaube, das war für alle klar, ja. Es hat wirklich wie ein Freundschaftsspiel gewirkt. Sogar Ralf Rangnick hat zu dreimal gewechselt. Also muss man auch ein bisschen aufpassen. Trotzdem, mich ärgert das, wenn man so extrem thirsty ist. Ja. Vielleicht kennen die jüngeren Hörer jetzt, was ich meine. Aber die ORF-Leute haben so thirsty gewirkt. So, oh mein Gott, ja, der Herr Sieg, der Herr Gewinnen im Spiel hat mich angesprochen. Oh, das ist schon schön. Das war wirklich ein bisschen Fremdschämen für mich. Und was mich auch gestört hat, dass ich auch ganz klar ansprechen muss, ist, wir müssen über unser Verständnis von Pressing reden. Weil gestern waren die Analysten auch wieder sich einig, dass es noch nicht das hohe Pressing gab. Dann denke ich mir halt, schaut euch die Gregoritsch-Chance nach der Halbzeit an, aber schaut euch auch an, wie wir auf den zweiten Ball gehen oder auf das Gegenpressing, wie wir ins Gegenpressing gehen vor dem zweiten und dritten Tor, oder eher vom dritten Tor, sage ich mal. Viel höher wird das nicht. Und vielleicht schaut es jetzt nicht so wild aus, wenn nicht gerade 10 Leute auf den Ball laufen. Aber das war schon in den Phasen, wo es notwendig war oder wo es auch was gebracht hat oder wo es auch funktioniert hat, war das schon das höchstmögliche Pressing. Teilweise war es halt ein hoher Ball von Österreich zuerst oder ein weiter Ball auch von Österreich auf die kroatischen Innenverteidiger. Dann stehen die halt natürlich so hoch wie möglich. Und dann sind wir auf den zweiten Ball gegangen. Das waren viele Situationen auch in der zweiten Halbzeit. Und wenn du den Innenverteidiger dann anläufst, nachdem du sofort den Ball verloren hast, dann ist es ja per se das höchstmögliche Pressing. Wo musst du höher stehen?
Na, also wo war der Ballgewinn vom Sabitzer? Das war, glaube ich, 25 Meter vom Tor, so halb rechts oder halb links, je nachdem, ob man im kroatischen oder im österreichischen Tor steht. Ja.
Und danach hat der Sabitzer auch noch 3 Spieler, die tief gingen.
Ja.
Das ist die Definition, dass du hoch stehst, wenn du nach dem Ballgewinn 3 Spieler vor dir hast, die noch tief gehen an die letzte Linie und die letzte Linie des Gegners bedrohen. Das heißt, da muss man wirklich am Verständnis arbeiten. Ich verstehe wirklich, dass Fußball sehr, sehr schwer ist, objektiv zu betrachten. Es ist wirklich schwer, ein Spiel objektiv zu betrachten. Man ist immer emotional und man ist immer irgendwo voreingenommen. Aber ich verstehe es natürlich im Nachhinein besser, warum die Leute und auch die Journalisten dem Franco Foda nie ein hohes Pressing, wenn er es gespielt hat, zugestanden haben, weil sie haben es gestern auch nicht gesehen, obwohl es phasenweise hohes Pressing war, ja. Also ich muss da wirklich einfach einmal einhaken, dass man ja, vielleicht ein bisschen voreingenommen ist oder vielleicht immer noch dieses eine Spiel, ich sag's immer wieder, Ajax gegen Red Bull, Mané, Kampel und Roger Schmidt, wo die halt durchgepresst haben. Vielleicht ist das Einzige, was irgendwie als Pressing gilt.
Naja, ja, ich meine, der Spieler war im Wahnsinn. Das hat sich ja teilweise auf der Fläche eines modernen Smartphone-Displays abgespielt. Das 3-0, das war ein Wahnsinn. Aber es gibt auf YouTube ein wahnsinnig tolles Video aus dem Jahr 1998 vom damaligen Ulm-Trainer, glaube ich. dass er damals bei Ulm war, wo er exakt Pressing im Mittelfeld erklärt, aber als aktives Anlaufen, um im Moment des Ballgewinns, sei es der erste, der anläuft oder der zweite, mehr Gegner in Richtung gegnerisches Tor zu haben, als der Gegnerverteidiger hat. Der das damals gesagt hat, war eben Ralf Rangnick und seitdem ist er der Fußballprofessor. Er hat damals Deutschland auch die Viererkette erklärt, aber das ist Pressing. Das eine ist Anlaufen, das andere ist Pressing. Ja? Also nur weil der Stürmer jetzt die letzte Linie den Innenverteidiger anläuft, ist das noch kein Pressing. Es ist Vorchecking.
Ja, du, das ist jetzt irgendwie Definitionsspalterei, ich verstehe das auch nicht. Das ist ja auch, sag ich mal, die älteren Experten sind dann immer so, ja, Pressing war früher Vorchecking und so weiter. Das ist ja im Endeffekt nicht notwendig, dass die irgendwelche Begrifflichkeiten machen, die jetzt irgendwie schwierig sind zu unterscheiden. Es geht einfach darum, was dein Ziel ist, sag ich mal, ja, was du vorhast. Und in dem Fall war ganz klar, die Österreicher wollen so hoch, wie es ihnen möglich ist, den Ball erobern. Und wenn man den Innenverteidiger anläuft, und so oft haben die Kroaten jetzt nicht über den Tormann gespielt, wenn sie ein bisschen höher standen, dann ist es das Höchstmögliche, was du anlaufen kannst. Dann geht es auch darum, ob du dann dahinter die Abstände hast. Und ich fand die Abstände jetzt nicht schlecht. Also der Kommentator hat dann auch wieder gesagt, so, ja, die rücken nicht nach und die stehen hinten zu weit hinten und vorne die Abstände passen nicht. Das ist kein Pressing in dem Sinne, wo ich mir auch gedacht habe, das ist vielleicht auch nicht ganz akkurat beschrieben. Es war eben das Problem, dass am Flügel einfach der Gegner Überzahl hatte, aber das waren jetzt nicht irgendwelche Abstandsprobleme, sondern einfach strategische Probleme von der Formation her. Aber wirklich, nur um das nochmal zusammenzufassen, zwei Punkte. Erstens, viele Leute bei mir haben da die erste halbe Stunde schon so toll gefunden, da sind wir überhaupt nicht hingekommen. Aber wir haben hohes Pressing gespielt, nichtsdestotrotz, das kann man nicht von der Hand weisen. Und da habe ich auch eben auch bei der Live-Übertragung viele Stimmen gehört, dass es noch nicht das Pressing war. Und das sind halt einfach so ein paar Wahrnehmungssachen, die ich einfach nicht verstehe.
Was ja auch sehr spannend ist, wenn man über ein paar Elefanten im Raum spricht, es waren ja wahnsinnig viele Spieler nicht in der Startformation, die wahrscheinlich nominell stärker wären. Wir haben vorhin angesprochen, also ich meine, gut, Tormann bin ich sehr schmerzbefreit. Ich finde, Heinz Lindner hat gehalten, was zu halten war. Die eine Flanke, die an die Latte ging, letztlich, ja, Tormann ist Österreich was ganz was anderes. Verteidigung haben wir natürlich eben die bereits erwähnten drei Spieler nicht mit dabei gehabt. Wir haben einen Baumgartner von der Bank bringen können. Wir hätten noch einen Sascha Kalajdzic reinschmeißen können. Es gibt dann wahrscheinlich auch in der U21 den einen oder anderen Spieler, der wirklich auch vorne noch für tiefen Speed sorgen kann. Junior Adamo zum Beispiel, Patrick Wimmer. Kann man, wenn man sich jetzt die Perspektive anschaut und man sagt, okay, man hat jetzt ein Solala-Bewerbsspiel mit einer, ich will nicht sagen B11, aber sicherlich nicht mit der stärksten Elf gegen Kroatien gewonnen. Was gibt uns das als Perspektive für den Status quo des Nationalteams?
Also ich denke, dass das Nationalteam eben vor allem in der Breite gut aufgestellt ist. Das sagt uns das, ja. Du hast viele Spieler, wo du sagst, ja, das könnte nominell Stammspieler sein, aber wir haben gestern eben schon geschrieben, der Georg und ich, ob da jetzt wirklich Lienhardt so viel besser ist als Wöber, Danzo und Trauner. Da waren wir uns eben auch nicht einig. So, ja, da warst du so, ja, eventuell am Papier, ja. Das ist eigentlich schon ein klarer Fingerzeig, finde ich. Österreich hat eine sehr, sehr gute Breite. Ich finde, in der Spitze sind wir nicht so toll besetzt, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben nicht die Spitze, aber wir haben eine sehr, sehr gute Breite. Und
kurz noch für die Zuhörerinnen, meinst du mit Spitze, meinst du Angreifer oder mit absoluten
Qualitätsspitze.
Ja.
Qualitätsspitze. Sorry, nicht die. Und im Angriff auch, aber das weiß nicht, was ich gemeint habe. Ich meinte quasi, die allerhöchste Spitzenqualität haben wir nicht, finde ich, im Kader, aber wir haben sehr viel Breite und wir können sehr, sehr viele Positionen mehrfach gut bis sehr gut besetzen, aber vielleicht nicht mehr die Klasse besetzen. Ja. Und das ist eben genau die Stärke. Deswegen brauchen wir auch genau diesen Ansatz. Deswegen war auch Franco Foda der absolut falsche Trainer, der irgendwie irgendwas stur durchsetzen will oder stur durchziehen möchte, was dir nichts bringt. Wenn du quasi immer die gleichen 11 spielen lassen willst, aber keiner von denen ist Spitze, dann ist es besser, du hast einen breiten Kader und du bist flexibel und du kannst hier und da was wechseln, du kannst Formationen tauschen flüssig. Und vielleicht brauchst du in der Formation eher einen angreifenden Achter und dann brauchst du in der anderen Formation aber eher einen sichereren Achter oder einen, der mehr auf die Flügel ausweicht. Und dann hast du eben 4 Spielertypen im Kader. Das ist doch genau das Gute, ja? Dann hast du einen Spielertyp fürs Zentrum, der mehr ausweicht, einen, der mehr in die Spitze geht, einen, der mehr Bälle verteilt, einen, der mehr abkippt. Und dann musst du eben je nach Gegnertyp schauen, welcher Achtertyp reinpasst. Und dann braucht der andere Achter auch nicht traurig sein, wenn er auf der Bank sitzt oder mal ausgewechselt wird oder mal später eingewechselt wird. Wenn Österreich sein maximales Potenzial abrufen möchte, muss es super flexibel sein und das nutzen, was es hat. Flexibilität, Breite und vor allem Spieler, die diesen modernen Ansatz mit Pressing oder sage ich mal mit eher proaktiven Teilnehmern am Spiel beherrschen und auch es gewohnt sind, flexibel von einem System ins andere zu hüpfen. Du hast gemerkt, keinem Spieler ist es jetzt schwer gefallen, vom 3-5-2 ins 4-2-2-2 oder 4-4-2, wie ich es lieber nenne, rüberzugehen. Dem Wöber hat es überhaupt nichts ausgemacht, vom Innenverteidiger zum Linksverteidiger zu werden. Das sind flüssige Abläufe und Weimann war linker Wingback, dann linker Flügel, dann Stürmer und das ist voll okay. Und genau das ist es, finde ich, was das Nationalteam forcieren muss, worauf die Nationalteam ihren Fokus legen muss. Das ist ein sehr, sehr guter, nochmal guten Grund, so ein gutes Exit-Interview, dass das Foder weg ist, weil der einfach das nicht reingebracht hat. Und wenn wir das haben, denke ich, kann Österreich eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Je nachdem, wie der Spielverlauf ist, je nachdem, wie wir reagieren, können wir jeden Gegner schlagen. Aber es wird dann auch Tage geben, wo man nicht durchkommt, weil einfach die Spitzenqualität nicht da ist. Und wo auch die Umstellung vielleicht das Spiel ausgeglichener macht, aber eben nicht zu unseren Gunsten rüber hüpfen lassen wird. Und das wird mich dann abschließend noch mit dem jetzigen Monolog, sage ich mal, zurückbringen zu Roger Schmidt, der ja das 4-2-2-2 erfunden hat eigentlich und maßgeblich geprägt hat. Der Roger hat immer gesagt, in den Interviews, in den Pressekonferenzen, man muss halt auch schauen, was die Spielgeschichte uns für Aufgaben gibt und wie wir sie lösen können. Das heißt, er hat eben gemeint, man kann eben nicht im Voraus alles planen und man kann auch nicht im Voraus quasi die Spielabläufe und wie wir das Tor schießen und wie wir das Tor verteidigen, machen in der Spielansicht, die er hat, sondern es geht eher darum, wir kommen ins Spiel mit unserem System und versuchen, on the go, on the fly, in Echtzeit anzupassen, in Echtzeit zu adaptieren, bis wir die Überhand gewinnen, bis wir mit unserem nie müden werdenden Anlaufen und nie müden werdenden proaktiven Geballer irgendwann mal den Kasten aufbrechen. So wie gestern die Kroaten irgendwann auch gebrochen haben, so wie du gesagt hast, irgendwann hatten die keinen Bock mehr, weil wir die einfach irgendwann gebrochen haben, ja.
Ja.
Und das ist genau das, was die Österreicher in den nächsten Jahren hoffentlich aufs Parkett bringen.
Ja.
Alles, was ich rausgehaut, die ich habe.
Ich finde das jetzt eh total spannend, weil ich meine, natürlich war gestern, wir haben in unseren, ich glaube, wer es nicht mit Freunden, Freundinnen geschaut hat, oder hat in WhatsApp oder Signal-Gruppen wahrscheinlich oder auf Twitter oder wo auch immer seine Freude rausgelassen, weil man halt endlich gesehen hat, was diese Spieler alles können. Wie gesagt, ich bleib trotzdem auf der Euphoriebremse. Wenn es dann nach 20 Minuten 2-0 für Kroatien steht, hätte man sich jetzt substanziell nicht beschweren können. Die sind oft genug dort aufgetaucht. Jetzt hatten wir einfach, wir haben, glaube ich, viel Potenzial gesehen. Es ist ein guter Fingerzeig, aber ich nehme nicht an, dass jedes Mal mal kurz vor der Pause 1 und nach der Pause 2 Türen schießen wird und der Gegner...
Das ist dann die Spielgeschichte, genau, ja. Das ist dann die Spielgeschichte. Manchmal hat sie was für dich im Lager, was gut ist, manchmal hat sie was im Lager, was vielleicht nicht so gut ist, manchmal bist du vielleicht die bessere Mannschaft und kriegst das Tor. Das ist das eben, was der Spielverlauf macht. Was ich noch spannend fand, ist eben, dass wir natürlich über die strategischen Mängel in der ersten halben Stunde reden, aber tatsächlich haben die Kroaten aus ihrer Überlegenheit sehr, sehr wenig gemacht. Weil wenn du die Expected Goals anschaust, waren diese Chancen alle schlecht. Und das habe ich mir während dem Spiel gedacht, dass die Lindner-Paraden eigentlich zu spektakulär ausschauen, dafür, dass es aus spitzen Winkel, wir haben eigentlich alle relevanten Bereiche zu. Gegner kommt zum Beispiel über den Flügel, über den spitzen Winkel und schießt, weil er eigentlich nirgendwo anders spielen kann. Und Lindner pariert halt den Ball, du hast gesagt, so genau richtig, so hält, was zu halten ist. Der Einzige, was ein bisschen spektakulärer aussah, war dieser Stangelpass, den er quasi mit dem Reflex da, ja, mit der Hand, wo auch der Helge sehr, sehr gut kommentiert hat, wie er das gemacht hat. Aber das war auch ein wahnsinnig spitzer Winkel. Und wenn du dann auf Expected Goals schaust, waren alle ihre Chancen zusammen keine 0,5 Expected Goals in der ersten Halbzeit. Und das finde ich auch spannend, weil auch wenn wir schlecht waren, haben wir das Tor sehr gut verteidigt. Und der Gegner konnte aus seiner überlegenen Phase so wenig eigentlich rausspielen, substanziell, dass wir am Ende des Spiels mit, ich glaube, 2-1 Expected Goals abschließen, was eigentlich ein sehr, sehr guter Wert ist.
Wobei ich da jetzt nochmal abschließend einwerfen will, dass du natürlich oftmals dir einen Gegner herrichtest. Der Gamechanger in dem Fall war diese Umstellung, weil wenn Österreich Foda-esk die erste Idee durchgezogen hätte, dann geht er mal ein Abprall, ist halt wer in der Mitte für den Rebound oder der Schuss aus dem Spitzenwinkel passt ganz genau. Also das Österreich war schon gut hergerichtet. Also viel später hätten wir
wahrscheinlich. Aber ich weiß, aber die tatsächlichen Chancen waren nicht groß. Und das ist etwas, was man vielleicht verzerrt wahrnimmt, weil ich habe auch auf Twitter gemerkt, dass viele Leute zuerst nicht geglaubt haben, dass die Expected Goals so wenig waren. Für die waren das so große Chancen. Für die waren wir so unter großer Bedrängnis. Und für die Zuschauer war das halt so, als ob uns die Kroaten voll dominieren. Aber tatsächlich sind sie nicht so gefährlich geworden. Sie hatten viele, viele, viele kleine Chancen. Aber insgesamt, Threat, also die Gefahr, war nie so hoch. Aber und das muss man der Mannschaft auch eigentlich gut also anrechnen.
Aber da komme ich jetzt, da bin ich weiter garstig. Ich kann mich an 27.000 Spiele von Red Bull Salzburg in der Liga gegen Qualifikationsgruppenteams erinnern, wo sie auch am Anfang fahren, kein einziges Mal aufs Tor schießen und sich den Gegner einfach herspielen. Also es war schon die Umstellung, die das gemacht hat, weil im Endeffekt die Zentrale verteidigen, nur reagieren mit Spielern dieser Qualität, ist wahrscheinlich, das ist jetzt auch etwas, was Franco Foda geschafft hätte. Der Witz an der Sache war eben diese Umstellung durchzuführen und die Flügel zu schließen. Und wenn die halt, das macht ja auch mit dir mental etwas, wenn die da und dauernd über die Flügel durchkommen und wenn die 10-mal oder wenn die 20-mal durchbrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher. Dass es am Anfang noch nicht so hoch war, ja. Aber
ja, nein, ich meine, es geht um Schadensbegrenzung. Wenn der Gegner dich dominiert und dein Pressingplan nicht aufgeht, geht es um Schadenbegrenzung, ganz klar. Und ich fand die Schadensbegrenzung der Österreicher war einfach gut. Ja, die haben einfach wirklich gut Schadenbegrenzung betrieben und haben es dann auch geschafft. Und was du gesagt hast auch, was Ralf Rangnick dann auch gesagt hat, die Umstellung war jetzt nicht nur unbedingt dafür da, dass wir jetzt im Pressing besser dastehen und gegen den Ball besser dastehen, aber auch damit wir selber im Ballbesitz auch was auf die Reihe kriegen. Weil das muss man sagen, und da hast du 100% recht, was macht es mental mit dir, wenn der Gegner die ganze Zeit anläuft? Du greifst nie an. Du bist nie im Gegenangriff. Wir sind eigentlich, der österreichische Nationalteam ist gar nicht in zum Angreifen gekommen bis zum 1-0 von Arnautovic. Und sag ich mal, in Extensio bis zur Umstellung, ja. Aber das ist der springende Punkt. Die Umstellung hat auch das gebracht, dass wir mal angreifen konnten. Und dadurch wurde das Spiel auch ein bisschen ausgeglichener. Das heißt, da hast du 100%ig recht. Und es hat lustigerweise auch Ralf Rangnick die ganze Zeit angesprochen, weil er hat die ganze Zeit gesagt, ja, wir haben dann das Pressing umgestellt, aber wir hatten dann mehr Ball. Habt ihr das gesehen? Wir konnten dann auch angreifen. Habt ihr das gesehen? Und dann haben alle wieder gesagt, ja, und dann ging das Pressing so viel besser. Und er war dann so, ja, nein, noch einmal, ich wiederhole bitte, wir haben dann auch im Ballbesitz angreifen können. Und das ist sehr wichtig. Du kannst das beste Pressing haben. Auch die ganzen Ballgewinne, die wir in den ersten 30 Minuten vielleicht im Strafraum hatten, weil wir gut den Strafraum verteidigt haben, kannst du ja genauso gut vorne haben. Aber wenn du dann nie angreifst, wenn du aus dem Ballgewinnen nie vor das Tor kommst, nie gefährlich wirst, dann wirst du zermürbt. Ja? Und dann ist es auch irgendwann einmal nicht ausreichend. Und deswegen hat Ralf Rangnick dann recht gehabt, dass er gesagt hat, wir mussten uns umstellen, damit wir auch angreifen können. Und das Gute ist, die Schadenbegrenzung in der halben Stunde hat fantastisch funktioniert, weil die Kroaten trotz Dominanz so wenig rausspielen konnten. Und dann haben wir den Spieß umgedreht.
Ja. Und jetzt werden wir mal schauen, was da am Montag am Abend passieren wird. Vor hoffentlich vielen Leuten, weil das ist ja, wir sind ja jetzt mindestens Welt- und Europameister. Wenn nicht Galaxiemeister, weil wir haben ein Spiel gewonnen. Insofern wird wahrscheinlich das Happelstadion voll sein. Wenn das Spiel nicht gewonnen wird, wird das nächste Spiel scheiße besucht sein. Und wir sollten auch mit dem Fußballspielen aufhören.
Man muss halt ehrlich sagen, es ist halt so ein komisches Format. Ja, man hat 4 Trainingseinheiten, spielt man da irgendwie in einer Gruppe, wo alle mächtigen Gegner miteinander spielen. Also ich habe Belgien, Holland auch noch gesehen, der hat Frankreich, Dänemark gehabt. Und dann hast du halt irgendwie so 2 Tage Pause und dann spielst du gegen die nächste Grande. Also es ist auch ein sehr wildes Format. Und wenn du dir die Ergebnisse anschaust, so Holland besiegt Belgien 4-1, war da jemand 4-0 vorne dazwischen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir mehr solche Ergebnisse sehen, weil einfach, das kann man jetzt auch irgendwie so cool und spannend finden, aber das hat auch wirklich ein bisschen zusammengewürfelt, das ganze Format. Ja, spielen da irgendwelche die besten Mannschaften im 2-Tages-Rhythmus gegeneinander. Da werden da quasi so ein Hahnenkampf, die auf wilden Tiere aufeinander losgelaufen lassen. Und man darf halt nicht zu viel interpretieren, wenn wir jetzt vielleicht das nächste Spiel hoch verlieren und dann gegen Frankreich wieder Remis spielen. Also man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig bleiben. Ich finde es gut, dass Frank-Rasrad-Rangnick zur Halbzeit dreimal wechselt und dann ein bisschen auch die Erwartungshaltung aus dem Spiel rausnimmt. Wenn wir dann irgendwie in der zweiten Hälfte das Spiel noch verloren hätten, hätte er sagen können, ja, ich habe dann noch gewechselt, ich will alle Spiele sehen, ist ja nur die Nations League. Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Format. Ich weiß eben noch nicht, ob ich es mag. Ich weiß nicht, ob du es magst, das die Nations League.
Wenn wir nicht diese unsägliche Winter-WM, nämlich nicht wegen Winter, sondern wegen Katar hätten, wäre jetzt WM, du ganz ehrlich, also ich glaube, dass es irgendwann auch eine wirtschaftliche Frage ist, weil ich gehe seit ich 7, 8 Jahre alt bin ins Stadion und jetzt vielleicht nicht da im Sommer, da macht Spaß. Jetzt, wenn man über 18 Jahre alt ist, kann man ja vorher im Schweizerhaus ein Bier trinken oder so. Keine Werbung noch. Und dann ist es im Sommer, ist ja fein, aber wenn du dann denkst an grausliche Novemberabende und du hast halt wirklich Nations League Hintertür zur Euro oder so irgendwas, das macht dann halt auch mehr Spaß für die Zuschauer, als wenn es No Offense gegen Aserbaidschan ein Heimspiel.
Ja, nein, also der Unterhaltungsfaktor ist enorm, auf jeden Fall. Vor allem, wenn dann irgendwie so ein Feuerwerk ist, wie bei manchen Nations League Spielen. Ich möchte nur sagen, wenn du WM hast, hast du vorher 4, 5 Wochen Vorbereitungszeit. Ja. Und bei Nations League hast du 4 Trainings und musst dann gegen die Besten 2 Tagesrhythmen spielen oder halt in einer Gruppe, wo alle gleich stark sind oder ähnlich stark sind, sag ich mal. Und das Format ist ein bisschen wild einfach und man darf halt nicht zu viel reininterpretieren. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen gewürft, zusammengewürfelt alles.
Pass auf, wenn Österreich, ich möchte jetzt auf Conchita Wursts Sieg replizieren, dann wirst du nämlich da sitzen und sagen, jetzt haben wir den Schaß auch noch gewonnen. Und dann möchte ich sehen, wie du sprichst, wenn Österreich beim Final Four ist. Aber ich glaube, das werden wir jetzt sehen. Jetzt haben wir ein Spiel. Nächste Woche geht's weiter. Wir werden weiter Ralle casten, was das Zeug hält. Vielleicht auch mal mit wem anderen, nicht mit Momo und mit mir, solange man uns zuhört. Jetzt schaut der Momo gerade ganz böse in die Kamera und ich bin froh, dass er nicht neben mir sitzt.
Hast du mich raus, oder was?
Habe ich zu viel geredet? Also. Solltest, kennst du diese Strips für die Pickel? Na, egal.
Wieso? Also ich bin erst einmal traurig, dass wir, der Georg und ich, nicht die Möglichkeit haben, im Stadion zu sein.
Ja.
Kleine Beschwerde an den Chefredakteur für das nächste Spiel. Vielleicht uns auch nochmal fragen, ob wir dabei sein wollen.
Ja, eigentlich hätte ich hinschreiben können. Ich habe es vergessen.
Und warum hast du, ja, du hast vergessen und du hast nicht nur vergessen hinzuschreiben, du hast auch vergessen, mich zu erinnern hinzuschreiben.
Ja. Also, für den Herbst schreibt sie uns einfach auf Twitter an und sagt so, hey, habt ihr euch schon akkreditiert? Dann machen wir vielleicht einen Live-Podcast aus dem Stadion.
Das wäre überragend.
Das machen wir, einen Twitter-Space, Live-Podcast, Momo und Georg, ohne Schweizerhaus vorher. Passt. Momo, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder und viel Spaß mit unserem Podcast. Was sagt man noch? Sagt man so, schenkt uns ein Like auf diesem Kanal, oder? Wir waren ja vorhin
ja, auf Thirst, ja. Und 5 Sterne auf Apple Podcasts.
War das jetzt cringe, wenn ich das mit fast 37 sage?
Nein, ist voll okay.
Perfekt.
Folgt uns auf Spotify, abonniert uns und gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcasts.
Kommt in unseren Telegram-Kanal, er ist der beste auf der Welt.
Haben wir iTunes auch? Apple Podcast?
Darüber darf ich jetzt nicht sagen.
Oder sind wir nur auf Soundcloud? Okay. Spotify sollte drin, oder? Spotify ist gut.
Ja, und folgst dem Momo auf Twitter. Und mir auch. Und Engagement Bait. Kommentiert auf Facebook. Alles. Schönes ist Wochenende.
Ist genug, Georg. Sag einfach okay, ciao. Auf.
Ciao. Ciao. 90 Minuten FM.